Die Frage, ob Faschismus regieren wird oder nicht, ob Nazis wieder an die Macht kommen, da wird nicht von den Linken entschieden, da wird von den Konservativen entschieden. In der Mitte und rechts der Mitte.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Also, von meiner Seite aus sind wir ready to go.
Na dann, herzlichen Glückwunsch noch zum neuen Jahr.
Gesundes neues Jahr, Mike.
Ja,
herzlich willkommen.
Sind wir die Letzten. Wir haben uns das natürlich auch so schon gewünscht, aber hier nochmal vor aller Augen, Ohren, wie auch immer.
Mike hat mir tatsächlich ganz niedliche Texte geschrieben zu Weihnachten.
Ja, ich hatte Zeit, emotional zu sein. Was heißt niedlich? Niedlich, echt? Also ich dachte...
Oder süß oder herzerwärmend. Überraschend herzerwärmend. Das ist mir gar nicht gewohnt gewesen. Es war schon so. Einer meiner Favorite-Texte,
ach,
die ich
toll
gekriegt habe.
Das ist ja schön. Wie viel hast du gekriegt? 2. Und der von deinem Steuerberater war etwas kühler, oder was?
Nee, ich treffe mich mit meinem Steuerberater doch immer vor Weihnachten.
Ach so.
Da gibt es immer die Aussage, so bis nächstes Jahr muss das aber laufen, sonst war es das.
Verstehe ich. Ja.
Gut. Also hattest du eine gute Zeit, Mike?
Ja, finde, hab mich eigentlich ganz gut erholt. Dafür ist natürlich jetzt in den ersten Wahnsinnswochen des Jahres schon auch nicht mehr viel übrig, aber... ich sag mal so, zwischen den Feiertagen und um Weihnachten rum hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Ja, also der Familienwahnsinn war dies ja auch nicht ganz so schlimm. Sonst denkt man ja immer, keine Ahnung, das letzte Mal nächstes Jahr fahre ich in Urlaub, die können sie alle zu Hause bleiben. Also nicht, weil einzelne Leute blöd sind, aber so diese komplette Familienerwartungshaltung immer um Weihnachten rum. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, was ich da meine.
Naja, ab einem gewissen Alter ist es ja auch nur noch irgendwie eine Stressveranstaltung, weil du gewisse soziale Verpflichtungen hast, denen du nachkommen musst. Da musst du ja entsprechende Familienteile besuchen. Alle müssen mit Geschenken versorgt sein. Ja, also ich muss sagen, der Dezember dieses Jahr war wirklich wild, weil man eigentlich permanent gefühlt nur auf Geschenksuche war.
War dein Dezember auch so wild, ja? Wann haben wir uns das letzte Mal echt gesehen überhaupt?
Weiß ich nicht. Auf meinem Festival vielleicht?
Das müsste dein Festival oder Impericon gewesen sein, gell? Impericon Festival.
Impericon ist früher im Jahr, oder?
Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Das ist ja nur dieses Jahr im Sommer. Das ist ja sonst eher Richtung Ostern immer gewesen. Ja, du hast recht. Du hast natürlich wie immer recht. Naja, wie ist es dir denn ergangen? Ich habe letzte Woche ja verzweifelt versucht, mich auf den Podcast vorzubereiten, aber da weiltest du ja noch im Urlaub.
Du hast verzweifelt versucht, dich auf den Podcast vorzubereiten. Ja. Also da habe ich ja überhaupt nicht interveniert. Du hättest das alles machen können mit der Vorbereitung.
Habe ich ja.
Ich war nur nicht zur Aufnahme da. Dieses verzweifelte Podcast aufnehmen wollen bestand aus einer Textnachricht über WhatsApp. So.
Vorzubereiten. Ich bin ja heute wirklich in der Bringschuld, weil du ja den letzten Podcast inklusive Kundenservice und Hausaufgaben gewuppt hast und das gleiche muss ich ja heute machen. Deshalb habe ich da letzte Woche schon losgelegt und muss mir das dann immer noch mal eine Woche später so draufdrücken, weil ich jemand bin, der bei Vorträgen sehr, sehr viel sich zwischen den Zeilen merkt und dann immer erzählt, weißt du?
Wollen wir mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen, diese ganzen Hausaufgaben heute durchzunehmen. Schließlich haben wir ja ganz schön viel, über das wir sprechen müssen. Aber ganz kurz, um vielleicht diese, es kann jetzt vermutlich auch gar keiner mehr hören und es ist, glaube ich, jetzt viel zu viel, wenn man jetzt irgendwie 2 Wochen, nachdem das Jahr begonnen hat, nochmal drüber spricht, was jetzt so passiert ist. Nur um das ganz kurz abzuarbeiten. Für mich war es dieses Jahr ziemlich stressig, Weihnachten, und ich konnte eigentlich erst Anfang des Jahres entspannen. Ich habe mal 4 Tage Spa gemacht, das war mein Urlaub, mehr oder weniger, und es war extrem effizient. Also ohne Scheiß, effizientes Entspannen ist jetzt mein Ding.
Effizientes Entspannen. Das war extrem effizient. Ich habe mich so schnell und so toll erholt wie noch nie. Also ich hätte eigentlich schon nach 2 Tagen wieder fahren können, so erholt war ich.
Also drei Tage hätten tatsächlich gereicht. Ich werde das weiter optimieren, diesen Prozess. Und beim nächsten Mal, vielleicht schaffe ich es dann sogar schon über ein Wochenende einmal komplett runterzufahren. Nee, ohne Scheiß, hat funktioniert. An dieser Stelle möchte ich das auch mal empfehlen. Ich war in Senftenberg. Das ist jetzt, glaube ich, kein Ort, den man sich für Entspannung oder so vorstellt. Das müsste gerade noch Brandenburg sein, also an der Grenze zu Sachsen, umgeben von Tagebaulöchern in der Lausitz. Also ist eigentlich wirklich vor ein paar Jahrzehnten war das so ein absoluter Nichtort, beziehungsweise ein Ort, der vielleicht beinahe ein Nichtort geworden wäre, weil die den dann vielleicht auch irgendwann weggebackert hätten. Mhm. und da gibt's tatsächlich eine Seepromenade, also die haben ja die Tagebaulöcher da aufgefüllt und da gibt es auch viele Hotels, erstaunlicherweise. In der Stadt gibt es jetzt nicht so viel, aber es gibt so ein Spa-Hotel, was wirklich sehr empfehlenswert ist. Mhm. Und da war ich 4 Tage und das war sehr gut. Ich habe über Weihnachten auch nochmal die ganzen Harry Potter Filme reingezogen und das war so meine Entspannung. Harry Potter gucken und
Ich habe Senftenberg gegenüber auch immer positive Gefühle, weil da ein Haufen cooler und geradliniger Leute herkommen, die ich von ganz früher aus unseren Anfangstagen noch kenne. Von Grüße an Leute, die mal in Bands wie Self-Conquest oder Rebirth oder was weiß ich gespielt haben, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob Self-Conquest, die sind gar nicht aus Senftenberg, aber weil dieses brandenburgisch gefärbte Gelaber, das haben wir mal alles so unter einen Hut mitgeschoben. Coole Leute aus Senftenberg, muss ich ehrlich sagen. Manche trifft man auch heute immer noch im Musikzirkus. Da ist immer nicht so viel Gelaber, da kriegt man so direkt auf den Kopf zugesagt, was nicht stimmt oder was cool ist. Das empfand ich immer sehr, sehr angenehm in dem ganzen Musikbusiness-Gesülze, was es damals schon gab. Ja. Hm. Senftenberg, aber wann ich das letzte Mal dort war, weiß ich gar nicht.
Ich war tatsächlich schon mal 2024 da, durch Zufall, weil ich war ja ein bisschen in der Nähe um also Spreewald, Lausitz rum unterwegs und da sind wir an Senftenberg vorbeigefahren und dachte ich mir, ach komm, guckst du dir mal noch Senftenberg an. Es ist jetzt nicht so spannend, ne? Also es gibt jetzt nicht... Also ich weiß nicht, ehrlicherweise verstehe ich nicht so ganz, warum da überhaupt sich jetzt so eine Art Tourismus sich da entwickelt, weil es ist halt ein Tagebau.
Das ist, keine Ahnung, wahrscheinlich sind das auch Deals mit den ehemaligen Tagebau-Leuten, dass es da bestimmte Förderprogramme gibt, wo halt irgendwie zum Strukturwandel da auch EU-Gelder extra hingeleitet werden. Ne? Das ist durchaus denkbar.
Ja, es sieht auf jeden Fall aus, als ob da mehr Tourismus blüht als in Bitterfeld. Aber das könnte bei Bitterfeld, glaube ich, auch einfach am Namen und an dem schlechten Image liegen.
Das ist halt wirklich, ne, also wenn du als Ossi irgendwie Bitterfeld hörst, oder gut, Bitterfeld ist ja selbst im Westen da im Begriff für die petrochemischen Parabelflug der DDR-Industrie, ne? In den 60ern Weltspitze, aber in den 80ern leider noch die gleichen Gerätschaften.
Ja, aber auch Weltspitze im Sinne von Umweltverschmutzung oder zumindest Europaspitze.
Ja,
da gab es ja nun konkret über Bitterfeld mehrere Dokumentationen und Reportagen, obwohl es ja in vielen Ecken des Landes ähnlich schlimm aussah.
Du,
aber
also,
das war so das Symbol.
Wenn jetzt hier jemand in den... wie soll man sagen, in Kosmetikbaumarkt geht, ne? Hier, also was weiß ich, die Rossmanns und DMs dieser Welt oder so, ich glaube 50% der Produkte, die sind heutzutage immer noch unter den gleichen Bedingungen hergestellt, nur eben in China irgendwo, aber die Gerätschaften und die Umweltverschmutzung ist da bei vielen Chemie- und Kosmetikprodukten, die aus der Petrochemie kommen, gerade bei Importware, nicht viel besser geworden seit der DDR der 70er Jahre. Muss man ganz ehrlich so sagen. Wir verschmutzen halt nur andere Kontinente jetzt mehr, nicht mehr die eigene Haustür.
Ja. Naja, ich meine, Wirtschaftsleistung hier geht ja grundsätzlich runter und dementsprechend ist das ja hier auch ein Museum und wer möchte schon sein Museum verschmutzen?
Ja, aber das gehört ja dann mit unserem Kanzler Merz bald der Vergangenheit an, da geht's ja dann
Gott
endlich wieder
Dank.
Bergauf.
Endlich übernehmen die Leute mit Verstand und Ahnung wieder, Mike, ist unglaublich.
Ja, 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 also nur noch nicht kriminelle Doppelstartler an den Produktionsfließbändern, die mit billiger fossiler Energie das Wirtschaftswunder wieder aus den von SPD und Grünschlamm überdeckten Tiefen unserer Wirtschaftsstruktur emporheben. Wahnsinn. Also da bin ich richtig drauf gespannt. Sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein? Also mich hat neulich jemand gefragt, warum der Merz sowas labert und ihm aber niemand widerspricht. Ne? Da habe ich lange überlegt und habe gedacht, okay, ein gewisser Teil von Leuten, denen ist es wahrscheinlich zu blöd, darauf zu antworten. Also solche klar verfassungsfeindlichen Sachen oder verfassungswidrigen Sachen zu fordern, wie wenn jemand Doppelstaatler ist und hat einen deutschen Pass, ne, zweimal straffällig, ist halt die deutsche Staatsbürgerschaft weg. Ne? Klar verfassungswidrig, wird sich so nicht durchsetzen lassen, trotzdem labert er sowas. Ne? Warum erzählt er sowas und warum fällt ihm dann niemand ins Wort? Dann sind Leute, die schlau sind und das durchblicken, oder muss man noch nicht mal schlau sein, um das zu durchblicken, die halten vielleicht die Klappe, um diesen Mist nicht noch weiter zu verbreiten. Ne?
Und dann kann, na, das bezweifle ich.
Ja, also es
wenn
gibt,
ich mir
ja,
anschaue, klar, wie Narrative von AfD, von der AfD tagtäglich verbreitet werden, ich glaube, im deutschen Journalismus hat keiner genug Verstand.
Ja, wenn du jetzt ein Video darüber machst oder ich das jetzt im Podcast erzähle, ist eigentlich ein Fehler, ne? Da merken vielleicht einige Leute, ah, okay, da regen sich diese Woken-Spinner drüber auf, super. Schön, dass ich mal von dem Thema gehört habe. Danke für den Reizpunkt, den ihr mir hier gesetzt habt. Eine andere Sache ist, natürlich tut auch viel CDU-Anhängerschaft das durchschauen, dass das völliger Quatsch ist. Aber warum soll ich als, was weiß ich, als Industrieller, der hier zum Kern CDU-FDP-Klientel gehört, warum soll ich denn da dagegen vorgehen? Da sammelt doch eigentlich für meine Agenda, die der Merz eigentlich durchsetzen will, sag ich mal, so im Schlamm der Wählerschaft Wählerstimmen, die dann meiner Sache zugutekommen. Also rede ich dem auch nicht entgegen. Ne? Insofern ist das so, ja, aus Schweigen zur Eindämmung und aus grinsend Akzeptieren in der eigenen Sache ist das so eine Mischung irgendwie.
Naja, die Kaste mit dem Führungsanspruch weiß halt, dass Parteitagsreden mit scharfem Rechtsblick Richtung Riesa auch, dass Parteitagsreden am Ende ja keine Politik machen. Hm. Ansonsten müssten wir ja demnächst alle unsere Windräder niederreißen, obwohl hier beispielsweise in meiner Region, wo ja auch extrem viele Leute AfD wählen, auch sehr viele Leute sehr überzeugt sind von Windenergie beispielsweise oder Solarenergie. Also du kannst offensichtlich auch AfD wählen und nachhaltige Energieerwirtschaftung befürworten. Und da ist eigentlich auch relativ Bums, was Alice Weidel sagt. Generell, Mike, ich bin jetzt nach den Erlebnissen diesen Jahres, bin jetzt zu der finalen Überzeugung gekommen, ist völlig egal, was irgendjemand erzählt, weil es nur um Gefühle und um die Bestätigung für die eigene Bubble geht. Ne? Ich habe da Anfang des Jahres oder Ende des letzten Jahres einen sehr, sehr spannenden Artikel im Atlantic gelesen und da sind mir nochmal so ein paar Lichter aufgegangen. Social Media ist keine Desinformationsmaschine, deswegen ist es auch völlig egal, dass Meta jetzt das Fact-Checking beendet. Social Media ist eigentlich nur eine Selbstbestätigungsmaschine. Wir sehen das ja bei den Menschen, die während der Corona-Pandemie sich ihre alternativen Informationsquellen und ihre neuen Freundeskreise gesucht haben. Die sind doch nach wie vor da. Das hat sich nicht verändert durch Fact-Checking, durch nett sein, durch böse sein, durch laut sein, durch leise sein, durch öffentliches Hinweisen, durch privates Hinweisen. Es hat sich doch nichts verändert. Die Leute sind nach wie vor auf ihrem Track und informieren sich zu jedem Thema genau dort, wo sie erwarten, dass ihre eigene Perspektive bestätigt wird. Und das sieht man bei jedem Einzelmedien-Event mittlerweile ganz massiv. Das hat man in Merseburg beispielsweise gesehen, wie sich sofort für jede Bubble das eigene Narrativ herausgebildet hat und verbreitet wurde und dann die entsprechenden Influencer oder Quellen für die entsprechende Sichtweise dann der Seite das Narrativ geliefert hat.
Meintest du jetzt Magdeburg oder?
Merseburg.
Sorry. Ja, ich wusste jetzt nicht, was. Ja, so, nee, Merseburg ist auch schlimm, nee, aber. Ich
selbst,
jetzt
selbstverständlich. Nicht. Nee, wir hatten jetzt was in Merseburg gedreht für ein Projekt, deswegen war ich jetzt gerade.
Nee, Merseburg ist natürlich super. Nee, aber
also Merseburg, also ja, also ich bin immer Team Querfurt, deswegen kann ich mit Merseburg nichts anfangen. Hm. Jetzt hast du mich aus meinem Gedankenfluss
gebracht. Entschuldige bitte, da wurde jeder, hat jeder seine Custom-Bubble gehabt in der Aufarbeitung, in der medialen Aufarbeitung.
Ja, das siehst du auch beim LA Fire, ne? Wie es Verschwörungstheorien für die linken Antikapitalisten gibt, dann gibt es Verschwörungstheorien für die Kapitalisten, dann gibt es Verschwörungstheorien für die Nationalisten, für die Antisemiten etc. etc. Und die sind alle gleichzeitig entstanden und haben alle eine ziemliche Verbreitung in ihren entsprechenden Bereichen gefunden und ich bin gerade dabei, das so ein bisschen zusammen zu stitchen und es ist einfach insane, wie das immer mehr und immer stärker und vor allen Dingen auch immer schneller passiert, ne? Dass jeder seine Deutungsweise hat und der Atlantic macht das auf mit dem Beispiel des 6. Januar, also mit dem Sturm auf das Kapitol, wo die offensichtliche und die große Neuigkeit eben am Anfang noch war, weil das mit der Deutungshoheit und der Bubblichkeit vielleicht noch nicht ganz so schlimm war, dass da eben gerade Leute unerlaubterweise ins Kapitol eingedrungen sind, was man ja auch gesehen hat offensichtlich. Ne? Die sind halt eine fucking Fassade hochgeklettert. So, und dann entwickelte sich aber mit der Zeit die Erzählung, also zwei Erzählungen eigentlich. Erstens, es waren ja nur normale Touristen, da gab es ja dieses eine Bild, wo die innerhalb dieser Kordeln lang gelaufen sind, wie als wären sie auf einem Museumsbesuch. Und auf der anderen Seite, dass das ja alles Antifa-Aktivisten waren, weil die waren ja schwarz mit schwarzen Tüchern vermummt, wie die Antifa halt. Ne? Hm. Und diese Narrative haben sich dann eben so durchgesetzt, dass der 6. Januar in eher rechts der Mitte Kreisen eigentlich gar kein Thema mehr ist in den USA. Und wir sehen genauso, wie Trump jetzt wieder an der Macht ist, sehen wir, dass die Demonstration gegen das Treffen in Potsdam beispielsweise komplett gar nichts gebracht haben. Die AfD ist wieder bei derselben Prozentzahl in den Umfragen. Es wird alles genauso wieder hingeschoben in der eigenen Wahrnehmung, in der eigenen Bubble, wie es eben zum eigenen Weltbild passt. Und dementsprechend ist es macht keinen Sinn, Narrative zu verbreiten, sich darüber zu echauffieren, zu analysieren auch, was könnte Alice Weidel sich darunter vorstellen, wenn sie sagt, dass sie Windräder niederreißt oder ist die blöd oder whatever. Es ist alles nur Zirkus für die entsprechenden Zuschauer. Jeder hat seine eigenen Clowns, den er applaudiert und ich glaube, wir sollten das auch als Medienschaffende, wie wir ja hier auch als Podcaster irgendwie medienschaffend sind, wir sollten das entsprechend auch mal langsam akzeptieren, dass dem so ist und dass diese Überinterpretation von
Wirksamkeit
für erstens das und die Überinterpretation für von solchen Tänzchen, so Tanzeinlagen für das entsprechende Publikum, dass es niemanden weiterbringt.
Ja, also sind die SA-Parolen von Höcke harmlos, oder?
Nee, aber du wirst jemand, der davon überzeugt ist, dass die AfD cool ist, überhaupt keinen Millimeter bewegen, indem du sagst, das sind übrigens SA-Parolen. Ganz im Gegenteil. Du redest dann nur schon wieder darüber und zeigst mal wieder, dass du in der anderen Gruppe bist und damit schiebst du die Leute noch weiter weg.
Also ist die Konsequenz akzeptieren für sozusagen nur für die eigene Bubble zu produzieren, ne? Dieses ich nehme das wahr, also ich habe das jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen bei dem Vorschlag von Habeck, ne? Sozialabgaben auf Kapitalerträge zu erheben oder so, ne?
Da hast du schwere Schmerzen erlebt, ne?
Ganz ehrlich, also ich habe nicht viel Kapitalerträge, wirklich nicht. Aber kann man davon halten, was man will, aber es ist ja trotzdem an der Grenze zu einem produktiven Vorschlag in der Diskussion um ein Problem, ne? Und da steht er als einziger da und bietet eine Lösung an, von der man halten kann, was man will. Und trotzdem nehmen das alle nur zum Anlass, um eben genau, wie du es gerade gesagt hast, ihre eigene Clownerie anhand dieses Anlasses abzulassen, ohne irgendwie produktiv darüber zu diskutieren. Ne? Also da wird ja nicht irgendwie mit einem Gegenargument gearbeitet oder so, sondern sich wirklich nur ohne jegliche eigene Kreativität und Denkschmalz an der Position des produktiv Vorschlagenden abgearbeitet, nur um seinen eigenen Mist irgendwie wieder an den Mann bringen zu können.
Ne? Alle sind nur noch Sender, es gibt keine Empfänger mehr, Mike.
Und das ist echt gruselig. Es ist wirklich gruselig. Ne? Also ich habe das jetzt gerade wieder gemerkt, weil es ist ja die zweite Staffel von diesem Iron East Podcast zur Geschichte des Heavy Metal in der DDR und in der Nachfolgezeit online. Und da hat auch MDR Kultur so ein paar, ein bisschen polemisch ein paar Zitate von mir rausgelöst, ne, und so das als Meme irgendwie gepostet auf Facebook und so weiter. Und die Diskussion, die da unter diesen Zitaten losgeht, die sind völlig gruselig, ne? Also da geht nicht einer auf den Inhalt dieses Zitates irgendwie ein, sondern da wird nur ein Quatsch abgesondert, ne? Also wenn ich zum Beispiel gesagt habe, die Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, ich bin aus den Sommerferien gekommen und dann hatte sich der Jugendtrend halt irgendwie gedreht von Metal und da waren viele meiner Kumpels auf einmal Faschos, ne? Da sind dort 200 Kommentare drunter, die alle sagen, ich würde Scheiße erzählen, so war es nicht. Ne? Die alle, scheinbar alle in meinem kleinen Manhattan-Neubaugebiet dort gewohnt haben und alle genau, ganz genau wissen, wie das da war. Ne?
Du hast ganz schön viele Kumpels damals.
Ja, ja, also totaler, also die behaupten nicht, dass die dort dabei waren, die behaupten einfach nur komplett pauschal, egal ob sie in Wolgast oder in Lübeck oder sonst wo oder in der Schwäbischen Alb aufgewachsen sind, dass das so nicht gewesen sein kann und dass das totaler Quatsch ist, was da ein Zeitzeuge als Eindruck schildert. Mehr ist es ja nicht.
Ja.
Ne? Und Wahnsinn. Also das mal so am eigenen Leib zu erfahren ist, muss ich sagen, berührt mich jetzt irgendwie nicht, ne? Es macht mich jetzt nicht fertig, aber finde ich schon in der Eindeutigkeit echt krass.
Aber es ist doch auch an dieser Stelle bei etwas, nimm es mir nicht krumm, aber relativ unbedeutenden wie einem Statement über einem.
Natürlich unbedeutend, ne? Klar.
So, ja. Sind trotzdem hunderte Kommentare, wie du sagst. Hm. Und da ist natürlich verständlich, warum eine AfD ständig für Aufhänger sorgt, wo jeder dann seine Clownerie dran abspielen kann. Ne? Sei es eben zu sagen, Hitler war Kommunist oder diese Remigrationsflugtickets jetzt beispielsweise, die da in Karlsruhe per Postwurfsendung sozusagen Leuten zugegangen sind. Es spielt keine Rolle, was diese Partei inhaltlich bewegen will oder kann, solange sie genug Anlass bietet, über sie zu reden und in aller Munde und in den Köpfen der Leute zu sein. So, das ist einfach so eine Art von Chaos-Marketing, das alles überformt mittlerweile.
Ja, also es ist gruselig. Gebe ich dir absolut recht. Also es ist im Prinzip nichts anderes als der muffige Stammtisch, zu dem die Leute früher hingeschlurft sind und haben da ihren Quatsch abgesondert, ohne auch überhaupt irgendwas mitzunehmen. Ne? Nur, dass es jetzt eben in sozialen Medien stattfindet und die Themen von anderen gesetzt werden, außer von Günni, der da mit den Gummistiefeln am Tisch schon wartet auf seine Kumpels den ganzen Tag.
Ne? Ich glaube, das Wichtige an dem Bild ist nicht, dass an dem Stammtisch dann eben Stammtischregeln der Kommunikation vorherrschen. Das ist ja ein Punkt, aber ich glaube, das Wichtige ist, dass an dem Stammtisch jeder zu Wort kommen kann. Und dass an diesem Stammtisch niemand dem anderen mehr zuhört, weil alle so super besoffen sind.
Ja, genau. Ja.
Also die sind alle in einem super krassen Laberflash und gleichzeitig aber auch so betrunken, dass sie nichts mehr mitkriegen. Das ist der Social-Media-Stammtisch von heute.
Absolut,
jeder sendet permanenten Stuss und bekommt permanent Aufhänger dafür, weiter zu senden. Senden, 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 stopfen, stopfen, stopfen. Und da auf Social Media diese Pressur, sage ich mal, einen Beitrag beschleunigt, erweitert, vergrößert, führt das eben dazu, dass es immer, dass diese Anlässe für Clownerie, wie du gesagt hast, finde ich super, dass das immer mehr Menschen zugeht und dann sozusagen wie so eine Dominokette.
Na, denkst du, dass das irgendwann mal dahin pervertiert sein wird, dass das sozusagen wie so eine, na, wie soll man es nennen, wie so eine kommunikative Travel-Pussy, wie so eine künstliche Sexpuppe, dass irgendwann die Leute nur noch posten und dann Likes nur noch und Kommentare nur noch von Bots kriegen? Also, dass das wie so eine kommunikative, ja, die Tendenz ist erkennbar, aber es ist ja jetzt nicht nur so, ne?
Warst du schon mal auf X? Hast du da schon mal
irgendwas Kontroverses? Auf X war ich nie, nee. Also, ich habe das zu Twitter-Zeiten verlassen.
Also, das ist basically so. Also, X ist basically, du postest was Polarisierendes und dann passiert was. Und dann postest du wieder was und dann passiert wieder was. Also du kann, das ist so eine Maschine, die wirklich auf dieser Basis läuft. Und es gibt Schätzungen, dass, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, ich glaube auch die Zahl ist zu hoch gegriffen, habe ich gestern wieder gelesen, 70% aller Konten auf X mittlerweile Bots sind.
Krass. Okay, na also ja. So habe ich das noch gar nicht eingestellt. Ja gut, also das ist ja dann, also X ist ja mittlerweile wirklich mit TikTok zusammen die Gosse des Internets, oder? Also das ist ja...
Sag das mal unseren fantastischen Journalisten, die nach wie vor Sachen von X zitieren und die es nach wie vor für relevant halten.
Du, das fand ich jetzt eben, also von dem Rant, den du vor 5 Minuten gestartet hast, da fand ich auch, ging mir jetzt durch den Kopf, was man auch noch erwähnen muss, da sind natürlich auch, ja, wie soll man sagen, ne? Wir reden jetzt nicht nur vom Schlamm der Gesellschaft, auch in Anführungsstrichen akademischen, in intellektuellen Kreisen, die kochen so komplett in ihrer eigenen Suppe, ne? Die labern zwar irgendwie schlauer, aber die Mechanismen, die dahinter stecken, sind auch irgendwie die gleichen und kein Deut besser, ne? Also da muss man sich auch selber mal oft hinterfragen, was du ja gerade tust, so wie ich deinen Rückblick aufs letzte Jahr verstehe. Ne? Also ist echt eine Hake, wo man auch mal 10 Minuten da sitzen kann und an die Wand gucken, ne? Bis man das erst mal verdaut hat. Es ist eine krasse Einsicht, finde ich.
Weißt du, was mich halt, weswegen ich jetzt auch wieder so konsterniert ins neue Jahr gestartet, entspannt, aber konsterniert ins neue Jahr gestartet bin, war, Wir haben auf der einen Seite eben über 50%, die im Grunde Remigrationsparteien wählen, wenn wir jetzt die SPD mal außen vor lassen. Die fordern das ja nicht ganz so.
Die fordern das nicht so, würden es wahrscheinlich in einem Koalitionsvertrag irgendwie bei der CDU mit unterstützen.
Naja, genau. Und auf der anderen Seite ist dann das größte Thema, das im Internet seine Kreise gezogen hat zum Jahreswechsel, diese Thilo Mischke-Debatte. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Titel Thesen Temperamente
studieren sollte. Ach ja, ja, der in seiner Vergangenheit dieses in 80 Frauen um die Welt Buch irgendwie auf dem Schirm hatte oder im Portfolio hat, sagen wir es mal so.
Wir müssen das Thema an und für sich jetzt nicht diskutieren. Weil die Art, wie es diskutiert wurde, ist ja das große Problem irgendwie da dran. Ja. Was ich einfach schockierend finde, ist die Fallhöhe von dem einen Thema zum anderen Thema. Wo ein großer gesellschaftlicher Ruck zumindest durch gewisse Kreise zieht und wo Unterschriftenlisten gesammelt wird und wo sich richtig was bewegt. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir dann den gesamtgesellschaftlichen Rechtsdrall innerhalb von Monaten zurück auf ein Niveau von vor, was weiß ich, 20 Jahren. Also es ist ja wirklich um zig Jahre sind wir im Diskurs ja jetzt zurück gestrauchelt. Ne? Also das eine Angebot ist das und das andere Angebot ist das. Das zeigt mir einfach, wie zahnlos und ineffizient die linke Seite in diesem Diskurs oder in dieser Gesellschaft überhaupt ist. Also es ist kein Wunder, weil man ist offensichtlich Kraft, Macht und auch perspektivlos, weil man sich an Problemen abarbeitet, die gesamtgesellschaftlich völlig egal sind.
Schon immer so gewesen bei der Linken. Das ist ein totaler Strukturfehler. Also man kann da ja nicht von Achillesferse sprechen. Ich würde da eher von offener Flanke reden. Ne? Das ist ja schon immer so gewesen. Und auch diese Uneinigkeit selber darin, ne? Du als Inselbegeisterter der Verhältnisse in der Weimarer Republik oder so, da konnte man ja ganz, ganz deutlich erkennen, wie da sich die Linke zurechtgelegt wurde in ihrer Uneinigkeit und dann einfach nur in der Handlungsunfähigkeit krepiert ist. Ne? In ihrem Glauben an die Reformierbarkeit des Bürgertums. Ne?
Du hast ja nun viel Erfahrung mit Leuten aus diesem Bereich und aus dieser Szene. Liegt das an der Ideologie? Liegt das an dem Menschentypus, der dieser Ideologie oder dieser politischen Seite, sage ich jetzt mal ganz grob, eher zugeneigt ist, dass dieser Menschentypus immer wieder in dasselbe Fehlermuster verfällt, weil eben sowas wie Kadavergehorsam am Ende der rechten Seite effizienter ist beispielsweise oder weil man sich auf ein einziges Ziel fokussieren, egal mit welchen Mitteln der linken Ideologie widerstrebt? Oder woran liegt das, dass es immer und immer und immer wieder dasselbe ist?
Es sind einfach Mechanismen der Machtausübung, weil im Endeffekt hast du, wenn du die Menschenrechte beachtend, ethische Grundsätze beachtend, philosophische hohe Leitbilder aus unserer Verfassung beachtend, in der Art und Weise streiten willst, gegen die du streiten musst, hast du irgendwann Schmetterlinge, die gegen Krokodile antreten. Und das funktioniert nicht. Und willst du mit gleichen Mitteln dagegen kämpfen, dann bist du wieder bei Nietzsche. Du musst ein Monster werden, um Monster zu bekämpfen. Dann hast du Rot-Front-Kämpferbund und hast du nicht gesehen, das sind dann stalinistische Schlägerhorden, die vom Faschismus fast nicht zu unterscheiden sind, außer in der Farbe. Ne? Und das ist das eben das Traurige am Menschsein, dass der Prädator, der zur äußersten und am Ende faktischen Gewalt willig und fähig ist, ja, wie soll man sagen, dem waffenlosen Philosophen gegenüber, wenn du da ein griechisches Bild sehen willst, da wird dann immer ohne Widerstand erdolcht werden. Ne? Und das ist eigentlich eher jetzt ein Kompliment an viele Leute auf der linken Seite, ne, die da noch mit solchen lauteren Mitteln irgendwie antreten wollen. Aber man muss sich eben auch der Begrenztheit solcher Sachen bewusst sein und mit gewaltfreien Mitteln dem Einhalt zu gebieten. Ne, also die Spalte, diese Range, in der das möglich ist, wird Finanzierung, was so mit demokratischen Mitteln möglich ist, da Einhalt zu gebieten. Das wird ja auch von konservativen Kräften blockiert, weil sie eben die Machtfrage mitentscheiden wollen. Ne? Die wollen ja diese Horden, sind ja in dem Glauben, diese Horden für sich mobilisieren zu können und kontrollieren zu können. Ne? So ja, die Trugschluss, dem Hindenburg und was weiß ich und Co. auch aufgesessen sind. Ne? Das ist das große Problem, dass du im Endeffekt mit deinen schönen Sonntagsreden, mit deinen Verfassungsgrundsätzen und mit dem Spiel nach Spielregeln hast du Schmetterlinge gegen Krokodile am Ende.
Und wenn es dann noch nicht mal giftige Schmetterlinge sind?
Ist einfach so. Ja, also Raupen gibt sicher einige, die da wehrhaft wären. Ja, aber deshalb sagte ich ja, Krokodile, die sind in einem komplett anderen Medium unterwegs und schwer
gepanzert. Tauchen ab und zu mal ab.
Ne? Ja, tauchen ab und zu mal ab. Nee, aber das ist wirklich frustrierend. Es ist wirklich frustrierend, das so zu sehen. Und dann irgendwie als Linker im Exil zu sitzen, da hilft dir moralische Überlegenheit auch nicht mehr. Dass du
ja, und es ist einfach auch so schockierend, wenn man im bürgerlichen, ich sehe mich ja eher so im bürgerlichen Spektrum, befindlich, wenn man sieht, wie man an so einer Klippe sitzt, die unterspült wird und es bricht einfach immer mehr ab. Und es bleibt immer weniger im rationalen, gemäßigt konservativen Bereich über und alles stürzt in die braune Flut rein.
Du, das ist ja
da immer mehr.
Und ja, das ist ja auch der Trugschluss. Ne, es wird ja immer mir als Antifaschisten oder als jemanden, der nichts von der rechten Seite hält, die Frage gestellt. Ja, was kann man machen? Was macht ihr dagegen oder irgendwie? Die Frage, ob Faschismus regieren wird oder nicht, ob Nazis wieder an die Macht kommen, da wird nicht von den Linken entschieden, da wird von den Konservativen entschieden. Ja. In der Mitte und rechts der Mitte, ob die mit Rechtsextremen zusammenarbeiten. Und das ist eine Entscheidung von Friedrich Merz, das ist eine Entscheidung, was weiß ich, der bürgerlichen Parteien in Österreich zum Beispiel genauso, ne? Es ist ja so ein kleines Foreshadowing, was man da gerade sieht mit der FPÖ und widerlich. Ne? Und das wird in der Mitte und rechts der Mitte entschieden, ob Nazis an die Macht kommen und nicht auf der linken Seite. Dieser Trugschluss ist immer, der ist falsch. Das ist
bürgerlich genährt, dieser Trugschluss, das ist ganz klar.
Genau, und da haben wir das Problem.
Man hat ja nun zumindest das, was einen verbindet mit der bürgerlichen Seite, ist, dass das Privateigentum sehr wichtig ist. Und da widerspricht man nun mal der linken Seite so. Und da sieht man dann doch lieber, dass seine Felle nicht wegschwimmen. Aber wer dann sozusagen den verdammten Handelsposten für den Fellhandel kontrolliert, das
genau, das ist immer das, was ich meine. Also für die CDU ist auch Faschismus-System kompatibel. Ne? Das Geldverdienen kann da auch weitergehen. Die Eigentumsfragen können da sogar noch viel, viel strikter entschieden werden. Und insofern ist das nicht so ein Schreckgespenst wie irgendwelche Juso-Leute, die hier die Einweisung von Flüchtlingen in private Eigentumswohnungen verlangen oder irgendwie sowas. Ne?
Deswegen sind Leute immer entsetzt, wenn ich sage, ich habe mehr Angst vor der CDU als vor der AfD, weil die CDU ja darüber entscheidet, was passiert.
Genau, das entscheidet sich bei CDU und FDP. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass ja Jahrzehnte von CDU-Politik unsere Demokratie dahin gebracht haben, dass Leute so weit sind und fragen, okay, die Verhältnisse, in denen ich jetzt gerade lebe, die Ängste, die ich jetzt gerade habe, die mir auch gemacht werden, aber es sind echte Gefühle, was ich gerade spüre. Wenn das Demokratie ist, dann will ich keine Demokratie. Ich will so nicht weiterleben wie bisher. Genau. Wenn von Demokratie nichts an Positivem mehr für den Einzelnen abfällt, merklich in den Feldern, die Leute als relevant betrachten. Ne? Natürlich muss man auch darüber diskutieren, man lebt in Frieden, man wird nicht sofort auf der Straße abgestochen. Es gibt noch Reste eines Rechtsstaates und so weiter. Also das sind ja auch Vorteile einer Demokratie, die jetzt keiner direkt auf dem Schirm hat irgendwie. Aber die Leute haben eben das Gefühl, es fällt von Demokratie nichts mehr ab für sie. Ne? Und wenn das in da reichen Sonntagsreden von einem Bundespräsidenten nicht mehr, um die Leute auf die Demokratie einzuschwören, wenn die das einfach beim Butterkaufen nicht spüren. Und das ist das große Problem. Und das ist nach meinem Dafürhalten aus der sozialistischen Ideologie einer der Schlüsse, die ich wirklich mitnehme, dass sich Kapitalismus zwangsläufig in Totalitarismus und faschistische Systeme wandelt. Weil am Ende die Demokratie so ausgehöhlt ist, dass es die Leute einfach gar kein Interesse mehr daran haben. Ne? Das muss man sagen, war ja nicht alles falsch, was Marx und Engels so erdacht
haben. Ich habe diese Aussage immer für hysterisch gehalten und für quasi von Ideologie geblendet, aber ich bin geneigt in meinem aktuellen Pessimismus. Ich muss das ja den aktuellen Pessimismus nennen. Das ist ja schon wieder ein anderer Pessimismus als letztes Jahr.
Ach so, ja, klar.
Ja, der wechselt ja seine Farbe von dunkelschwarz zu tiefschwarz. Mike, wir sind der letzten INSA-Umfrage entnehmend, sind wir 2,9% auf Seiten der SPD davon entfernt, dass es schwarz-blau wird. Oder eine Deutschlandkoalition. Es könnte auch noch eine Deutschlandkoalition werden, falls die FDP reinkommt.
Alter, also du willst mich jetzt nicht in das Hoffnungsboot für die FDP mit verfrachten, oder was? Nee, um Gottes Willen.
Nee, also die Koalitionsoptionen sehen alle sehr wild aus. Hm. Um nicht zu sagen, man kann eigentlich fast gar nichts sagen, weil alles ungefähr in dieser Fehlertoleranzschwelle von 2-3% liegt. Hm. Und FDP liegt gerade bei 4%. Hm. Das kann noch eine 5% werden. BSW kann auch noch unter 5% landen. Linke, also ohne drei Direktmandate
nicht mehr, ne?
Kannst du das halt komplett knicken. Die sind bei 3,5% irgendwie. Hm. Operation Silberlocke, Mission Silberlocke hin oder her.
Die sind schon geil, die
kein
Typen.
Bundesbono.
Muss man ehrlich sagen, klar. Aber ja, so eine Qualität von Abgeordneten hat man leider nicht in jeder Partei zur Direktwahl. Ne?
Naja, der Punkt ist, wenn alle um dich herum Rottweiler sind, bringt es halt auch nicht viel, wenn du ein niedlicher Cockerspaniel bist. Ne?
Nee. Ja. Nee, das ist...
Die Zeiten sind vorbei, ohne Scheiß. Wir hatten Zeiten, da hätte man mit sowas, glaube ich, echt auftrumpfen können. Hm. Ich glaube, die Zeit ist jetzt nicht.
Ja, also ich glaube, es ist ja für die drei, es ist wahlkampftaktisch schon sehr, sehr interessant, weil du ja wirklich nicht in die Fläche wirken musst. Ne? Also wenn ich sehe in Erfurt, was Bodo Ramelow gezielt in seinem Wahlkreis da auffährt, ne? Um mehr geht es ja nicht. Da muss er nicht für die Linke werben, deutschlandweit oder irgendwas. Das kann dem alles scheißegal sein. Da muss sein verfickten Wahlkreis gewinnen. Sehe ich bei Ramelow die besten Chancen, da bin ich mir dann eher bei Bartsch und Gysi unsicher, weil ich das einfach nicht so einschätzen kann. Ne? Gysi ist natürlich der prominenteste von denen. Aber in einem Wahlkreis so als sozusagen Lokalmatador, sich da irgendwo an die Spitze zu setzen. Ich weiß ja gar nicht, was haben die für Konkurrenz in ihren Wahlkreisen?
Ich würde lügen, wenn ich mich damit beschäftigt hätte.
Naja, das müsste man, also insofern ist diese Taktik, über die drei Direktmandate da zur Fraktionsstärke zu gelangen.
Aber ist das jetzt sozusagen dann auch die offizielle Taktik der gesamten Bundestag, oder ist das deren eigenes Unterfangen?
Beides. Nehme ich mal an. Ne? Also ich glaube, man ist in der Linken nicht so naiv zu glauben, dass dieser Plan B der eigentliche Rettungsanker ist. Ne? Also, aber das kann man natürlich nicht öffentlich zugeben. Ne? Das wäre ja auch ein Armutszeugnis, dass da wirklich die Altvorderen der Partei, ne, sozusagen, das ist ja eigentlich auch... Weil nicht konservativer geht's ja gar nicht als Aktion Silberlocke, da die alten Silberrücken der Partei da vorzustellen, die du in jede Talk, das haben wir ja selber erlebt, ne? Das sind Leute, die kannst du in jede Talkshow setzen, die labern da alles komplett platten. Am Ende stehen die Leute auf dem Tisch und jubeln denen zu, ne? Da kannst du über Bartsch, Gysi und Ramelow sagen, was du willst, aber die Fähigkeiten haben die. Das ist eigentlich auch ein Armutszeugnis für eine Partei, ne? Muss man ganz ehrlich so sagen, dass dieses letzte Aufgebot da zur Tat schreiten muss. Ne? Schwierig. Also, und gerade in Berlin hat ja die Linke auch das Problem, dass da ganz viele treue SED-Kader jetzt sozusagen rein aus biologischen Gründen als Wähler flach fallen. Ne? Weil da ganz viele ehemalige SED-Kader eben nicht mehr am Leben sind.
Wie schade, Mike. Wie schade.
Ja, nur rein analytisch von mir gewesen. Die Bewertung kam jetzt von dir. Aber denkst du, also ein Gedanke, der mir noch kam, der AfD-Parteitag in Riesa, denkst du, die haben das auch geografisch mit Absicht so rechts unten in Ostdeutschland gemacht, wenn man auf die Landkarte guckt?
Es ist Riesa. Mich überrascht gar nichts. Aber die sind ja auch schon öfter in Riesa gewesen. Also es liegt, glaube ich, auch an der Stadt. Die ist, glaube ich, Gunstgebiet.
Ja, wahrscheinlich.
Ich habe in meiner Jugend ja eine gewisse Zeit da verbracht.
Ach echt? Okay.
Ja, meine erste Freundin kam aus Riesa.
Ach, okay.
Mit der war ich immerhin wie lange war ich mit der zusammen? 3 Jahre.
Okay. Sehr, sehr schöne Parkanlagen, kann ich mich erinnern, ne? In Riesa. Dann die Riesa Streichhölzer in der DDR verbinde ich mit Riesa. Riesa Zündwaren und ich war einmal dort so.
Nudeln?
Ja, Nudeln, stimmt, aber die haben ganz oft Ei mit drin, deshalb ist das nicht
ja,
ganz
das, so ja, meine das stimmt, Marke. Ja, das stimmt.
Wobei das Knoblauchpesto von Riesa ist mein Favorite. Vielleicht kriegt man ja ein Präsentpaket geschickt. Und
Nachdem wir das über Riesa gesagt haben, wirklich.
Und ich war einmal zur Volleyball-EM der Frauen in Riesa tatsächlich.
Ja, Sportstadt Riesa, das meint die auch wirklich ernst. Das geht da mit der Schulbildung einher, dass da viel auf viel Wert auf Sport gelegt wird.
Da habe ich noch ein Foto von Ekaterina Gamowa, 2,06 Meter, glaube ich, wie ich neben da stehe. War schon beeindruckend.
Hat sie dich so gewiegt in ihren Armen? So?
Nee, das ist eine ganz schlanke, zerbrechliche Frau. Darfst du dir jetzt nicht wie so einen russischen Volleyballpanzer, Basketballpanzer vorstellen. Da gab es ja da bei Olympia auch so 2, 3, über 2 Meter.
Ja,
aber
du hast ja trotzdem, also bei so einem Sport hast du ja trotzdem eine stabile Stützmuskulatur.
Ja, natürlich, klar.
Und du bist ja jetzt auch kein Brocken.
Ja, siehst du mal, wie lange wir uns nicht mal gesehen haben, ne? Also Brocken in Körpergröße nicht, in Breite wird's langsam.
Wenn du immer zum reichhaltigen Sternklang-Buffet kommst, dann wird das natürlich nicht.
Ja, gut. Also ich finde Brocken ist okay für mich, sobald dann die Kategorie Klumpen ansteht, dann sollte ich mal drüber nachdenken. Was macht denn überhaupt dein Fitnessprogramm? Bist du noch am Sporteln regelmäßig?
Ja, also ich habe jetzt mehr Cardio hinzugefügt und habe tatsächlich dergestalt Fortschritte gemacht, dass ich schon von den Kellnern in den Restaurants, in denen ich regelmäßig bin, darauf hingewiesen wurde, dass sie beeindruckt sind, wie sich diszipliniert ich da offensichtlich vorgehe.
Wow. Also, dass man das sieht, dass du was machst, oder?
Ich meine, die Frage ist natürlich immer, warum gehst du ins Fitnessstudio? Willst du breit sein oder willst du
fit sein?
Fit sein. Hm. Und es ist natürlich irgendwo schön zu sehen, dass du ich mache ja Ganzkörpertraining 3-mal die Woche und dann immer sporadisch Gewichte erhöhen. So. Hm. Und dadurch wirst du ja nicht breit in dem Sinne. Also ich mache ja quasi auch relativ.
Du hältst den Reiz ja immer gleich sozusagen.
Und relativ lange Kraft. Sätze auch, ne? Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier 5-mal Endgewicht mache und dann wieder 5-mal oder so, sondern schon viele Wiederholungen. Und das ist dann schon schön, wenn man drahtig wird, aber ab und zu denkt man sich, ich hätte eigentlich auch schon ganz gern mal irgendwie schon so einen bulligen Moment, aber es ist ja dumm, damit kannst du ja nichts anfangen, da bist du halt einfach nur ein Schrank.
Da bist du halt einfach nur ein Schrank, ja. Ja. Da ist also, wenn du richtig pumpen und stoffen würdest, du wärst der Tim Lambesis von Querfurt, glaube ich.
Ungefähr so würde ich auch aussehen.
Ja, du bist ja ungefähr genauso groß, als so ein Bart. Das könnte ich mir schon so ein bisschen, aber egal. Also jetzt völlig ohne, wie soll man sagen, ohne Wertung anhand der Biografie, ne? Jetzt nur rein vom Habitus her.
Ja, also ist ganz gut so, weil jetzt passe ich wieder in Hosen, in die ich seit 2018 nicht mehr gepasst habe, aber nach wie vor in die Anzüge, die ich mir seitdem gekauft habe. Also das ist schon
cool.
Beziehungsweise nicht mehr in die Anzüge, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Das ist ein bisschen deprimierend.
Ja, man trägt ja wieder ein bisschen weiter.
Das stimmt, genau. Ich bin quasi jetzt bin ich modisch.
Ja, man trägt wieder ein bisschen weiter. Insofern kann man, also ja, ich schätze mal, was hast du? 52?
Nee. Ja.
Ja, 52.
Schulter rum jetzt eher 54, die sind ein bisschen breiter geworden, aber.
Ja, okay, so hätte ich jetzt auch so geschätzt.
Aber nicht mehr Hosengröße 56, Mike.
Ach so, hast du jetzt eine Langgröße, eine dünnere oder was?
Nee, ich bin jetzt auf die 54 gekommen. Oh. Ich habe halt viel Po, ne? Es ist,
ja, das Thema hatten wir schon mal. Hatte ich dir schon mal erzählt, dass einer der With Full Force Veranstalter früher, ich glaube, der ist gelernter Herrenschneider oder irgendwie sowas. Und da hat wirklich, wir standen da in einer Gruppe rum mit 20 Leuten, nachdem erstmal alle blöd gelacht hatten, was eigentlich total dumm ist, weil das ein echt cooler Beruf ist, als er das erzählt hat. Der hat wirklich beim Angucken dir auf einen Zentimeter gesagt, wie groß du bist und was für eine Konfektionsgröße du hast. Das war echt beeindruckend. Das war echt beeindruckend.
Cool. Ich habe immer so die Tradition, ich bin für einen Geburtstag jedes Jahr nach Weihnachten in München. Und da gehe ich dann immer zum Hörmer. Also das ist so ein Herrenmodengeschäft über 4 Etagen da mitten in der Innenstadt. Und da kaufe ich dann meistens eigentlich einen Sakko oder zwei. So, das ist so meine Jahresabschlusstradition, weil da ist dann immer die Winterkollektion ist dann immer reduziert. Da bin ich ja schon ein bisschen der Fuchs. Da habe ich mich diesmal in die Festmodenabteilung verlaufen und da war ein fantastischer älterer Herr, tatsächlich um die 70, sah er aus so wie Mitte 50 und wir sind ins Gespräch gekommen und er hat mir dann basically ein komplettes Outfit aufgeschwatzt. Aber es war sehr interessant, weil der war Stylist für diverse Filmproduktionen im In- und Ausland und macht den Job jetzt gerade nur noch so aus Spaß, an der Freude in seiner also Altersteilzeit quasi, weil er noch connected sein will, so zu Mode irgendwie. Und dann hat er gesagt, dass er sich sehr gefreut hat, dass er mal jemanden hatte, der sich auch ein bisschen dafür interessiert und so ein bisschen mitgemacht hat und sich so auch was getraut hat. Und da habe ich mir dann, ich habe ganz fantastische Hosenträger gekauft, Mike.
Also Hosenträger ist nicht einfach.
Hosenträger, Paisley-Hosenträger, aber jetzt kommt's, das Paisley bildet Totenköpfe in Giftgrün.
Das hätte ich jetzt in dem Laden nicht erwartet.
Nee, ich auch nicht. Und das ist fantastisch. Warte mal, ich hol's mal. Ich muss dir das mal kurz zeigen.
Ja, hol
mal. Wir haben ja jetzt einen bildlichen Podcast, ne? Wir können das muss man jetzt hier auch nochmal sagen. Dieser Beitrag ist ja auf YouTube empfangbar. Wenn ihr Zart wie Kruppstahl eingebt, findet ihr unseren YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann unsere Fratzen dann auch entsprechend begutachten. So, ich hol's mal ganz kurz. Das muss ich dir mal zeigen. Das ist echt cool.
Ich bin gespannt. Mach mal. Ich bin gespannt. Wow, krass.
Cool, ne?
Ja, das hat so Dias de la Muertos, Testos, wie immer das auch heißt, Feeling. Cool.
Da bin ich auf jeden Fall vom Grimme-Preis bis zum Five Finger Death Punch Konzert perfekt angezogen.
Absolut, cool. Finde ich toll. Und Hosenträger sind schon auch geil.
Auf jeden Fall. Und also ich hatte schon welche, die haben aber nie gut genug gehalten, weil... Naja, das sind dann halt irgendwie Sachen, die man bei irgendeiner Firma kauft, die halt ansonsten auch alles Mögliche herstellt und die sind dann nicht griffig genug und das ist halt von so einer Firma, die nur Hosenträger herstellt und das ist jetzt ganz gut. Hintergrund, ich habe mir tatsächlich eine Smokinghose gekauft und da hat mir dann der Herr erklärt, dass es unmöglich ist, eine Smokinghose ohne Hosenträger zu tragen. Und dann habe ich mich dann für Hosenträger entschieden. Verkaufstalent, auf jeden Fall Verkaufstalent. Und da ich ja definitiv dieses Jahr den Grimme-Preis gewinnen werde, brauche ich halt eine Smoking-Hose. Völlig klar, Mike. Ne?
Hättest du dir auch eine Bauchbinde für ein Smoking noch holen können? Aber
Ich trage das ja leger. Ich trage ja auch keine Smoking-Jacke. Ich habe mir eine, jetzt hätte ich gleich mitbringen müssen. Ich habe eine, ne, es ist nicht Petrol. Es ist ein bisschen heller als Petrol. Ein Samtsakko mit Brokatmuster in Petrol geholt.
Alter, das ist wirklich langsam... Ist das so die Thomas Gottschalk Area?
Absolut. Ne? Ich finde, also ne, alles gegen Thomas Gottschalk, aber der Style, den finde ich okay.
Ja, war immer etwas extrovertiert, ja. Also das erinnert mich, also du hast natürlich keine blonden Locken.
Schon, Mike, ich trage die nur nie.
Ach so, ja, Entschuldigung. Da bin ich nicht so in dem ganz eingeweihten Kreis. Okay.
Natürlich nicht so hell, ne? Aber Ich habe jetzt akzeptiert, dass ich tatsächlich Locken habe. Ich ignoriere das nur. Und meine Freundin ist da immer so, also sie ist mehr oder weniger angepisst davon, dass ich du musst dir das so vorstellen, wer Locken hat und das auch richtig zeigen möchte, der muss das entsprechend pflegen mit entsprechenden Produkten und einer entsprechenden Zeit, die er dafür aufwendet, die ich nicht habe und für die ich auch kein Gefühl habe. So, und das findet sie sehr tragisch. Aber ich bin halt kein Showmaster.
Noch nicht. Wer weiß, also nicht, dass du dann als Kandidat von Titel, Thesen, Temperamente irgendein schlimmes Buch aus deiner Vergangenheit aufs Tableau gehoben bekommst.
Du meinst, du kannst sie nicht alle töten mit dem Kapitel Endlich wieder Krieg? Ja, wer weiß. Ein Jahr vorm Ukraine-Krieg?
Wer weiß.
Du, ja. Du, also ja. Wer mich canceln will, der braucht sich noch nicht mal Mühe geben, glaube ich. Das sollte relativ einfach sein. Naja, also irgendwelche Zitate aus dem Zusammenhang reißen, ist ja mittlerweile Volkssport und jedes zweite Video hat irgendwo einen Satz drin, wo sich danach irgendeine entweder linke oder rechte Internet-Communities Maul drüber zerrissen hat, von daher.
Ja, also diese mediale Stromlinienförmigkeit, der absolute Skandalfreiheit zu platzieren in personeller Hinsicht, das macht es natürlich extrem langweilig. Ne?
Erstens das und zweitens ist es ja auch eigentlich scheißegal. Das, was es so problematisch macht, ist halt die Reaktion der ARD immer und immer wieder oder der öffentlich-rechtlichen Medien. Diese Rückgratlosigkeit. Böhmermann hat einen Beitrag drüber gemacht, über die Rückgratlosigkeit des ÖRRs. Da muss ich sagen, war eine fantastische Folge. Dem wurde eine Folge verboten, weil die Angst vor Querdenkern oder whatever hatten. Und dieser ganze Umgang mit der Causa Mischke, wie gesagt, ich will jetzt das nicht nochmal aufgreifen, aber man hätte entweder Stellung dazu beziehen, das kritisch bearbeiten und am Ende sagen können, wir haben es uns angeguckt, Mischke macht's jetzt, oder sagen können, ist uns scheißegal, Maul halten, wir machen es trotzdem. Aber der Weg, den sie jetzt genommen haben, ist quasi Fail für alle. Und es ist irgendwie so der typische Weg des ÖRR. Jeder hat da gefühlt nur Angst vor allem.
Ja, also es ist noch viel, viel deutlicher geworden als im Fall Mischke ist es damals gewesen bei Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Sache damals. Also diese Rückgratlosigkeit von dem Buro, seinen eigenen Leuten in den Rücken zu fallen und sich nicht vor die zu stellen, sondern einfach mit politischem Gestammel um sein eigenes Pöstchen bangend, da so ein Fähnchen im Wind zu sein, das war für mich an Rückgratlosigkeit nicht zu überbieten. Also ich hätte dem am liebsten meinen Rundfunkbeitrag in 50-Cent-Münzen mit voller Wucht ins Gesicht geschmissen. Im Ernst jetzt. Also ich zahle gerne Rundfunkbeitrag, das meine ich wirklich ernst, aber in dem Moment, das fand ich bodenlos. Also da habe ich mich so darüber aufgeregt, wie man seine eigenen Leute und die Meinungs- und Pressefreiheit als Intendant so mit Füßen treten kann. Ne? Das war unfassbar für mich, also wirklich bodenlos.
Ja, deswegen, ich bin ganz froh, dass ich nicht abhängig bin von diesem System und jederzeit auch Tschüssi sagen kann, falls irgendwas ist oder es mir nicht passt. Also das will ich mir auch nach wie vor beibehalten, weil das glaube ich auch, also ich glaube, eine Abhängigkeit hilft auch nicht, zu Entscheidungen und zu Schlüssen zu kommen, die objektiv oder richtig sind. Weil man ja doch immer durch irgendwelche Zwänge getrieben wird. Und bin eigentlich ganz zufrieden.
Okay, na, brauche ich ja nicht fragen, wo die Reise hingeht für dich.
Mal apropos Reise, wo die Reise hingeht. Wir haben uns jetzt doch ein bisschen verquatscht und sind noch nicht mal auf alle Themen eingegangen, die irgendwie jetzt relevant gewesen wären. Aber ich würde doch gerne noch deine Hausaufgabe hören, Mike.
Ich fand das,
falls das für dich okay ist.
Ich fand das vorhin mit dem Münchner Herrenausstatter, ne? Dieses Sujet, das fand ich so schön in der Wirtschaft, das riecht für mich nach Wirtschaftswunder der alten Bundesrepublik.
Schon, ne?
Das passt so toll, dass ich glaube ich lieber meinen Kundenservice vorziehen würde.
Wirklich?
Ja, weil da will ich nämlich heute über Hans Klenk berichten. Kennst du den?
Nee.
Hans Klenk, der wurde am 3. April 1906 in Osweil geboren. Ich glaube, das ist in Rheinland-Pfalz, wenn ich mich nicht irre. Ja, über seine Kindheit und Jugend gibt es jetzt nicht so viel zu berichten. War alles stabil, gut situiert. Oberrealschule besucht, Banklehre gemacht, länger im Bankgeschäft gearbeitet, hat dann Pöstchen in der Papierindustrie und in anderen Industriezweigen gehabt. Und hat 1928 eine Papierfabrik selber gegründet, ne? Scheinbar, weil er da schon so zu tun hatte.
Wie gründet man eine Papierfabrik? Ich finde das so faszinierend, wenn man bedenkt, dass das ja nur eine Zeit war, wo man doch irgendwie Produktionsmittel haben musste, mit denen man echte Dinge produziert hat. Nicht so wie jetzt, dass ich sage, ich mache eine Medienproduktionsfirma, die basically aus Köpfen und Computern besteht.
Das ist ja auch, also ich war jetzt 1928 eine Firma gründen, ne? Wenn wir jetzt an Black Friday 29 denken und so, war jetzt vielleicht auch nicht so ganz die glückliche Zeit damals.
Nicht das geilste Timing,
ne,
ja.
Nicht so das geilste Timing, ne? Aber irgendwie hat er das hingekriegt. Aber das sind ja dann auch so Biografien, die sich so ins Wirtschaftswunder dann hinein erstrecken. Da haben wirklich Leute teilweise, das sind ja diese Geschichten mit einer Maschine angefangen, ne? Und haben da eine Idee gehabt und wie gesagt, er war vorher schon in der Papierindustrie als Angestellter tätig und hat sich da vielleicht Innovationen und so weiter abgeschaut, hat als in der Bankenwirtschaft Beflissener sicherlich auch Finanzierungswege gehabt und so weiter, also stinknormales, klassisches Unternehmertum, ne? Und der war da 22 Jahre alt, als er das gegründet hat, ne? Da hast du natürlich von, wie soll man sagen, Geschäftsrisiken und Sachen, die dein Leben irgendwie einen Bach runterleiten können, hast du noch nicht so viel Angst und so viel Ahnung davor. Ne? Das ist schon positive Naivität, mit der da manche Leute starten. Im Zweiten Weltkrieg, da war er Kommandant einer Flak-Kaserne auf dem Gelände der jetzigen Universität Mainz. Hat dann später 1938 nochmal einen kleinen Schritt zurück sein Unternehmen nach Mainz verlagert, nur einfach aus strategischen Gründen. Mainz, größere Stadt, bessere Anbindung, auch wirtschaftlich und so weiter. Und hat das bis in die 60...
Das klingt auch noch einer schlechten Idee.
Nach Mainz? Warum? Kannst du doch für ein Karneval viel Konfetti produzieren.
Ich rede nicht von Konfettikanonen. Ich rede jetzt davon, wenn du deine Firma im Krieg in eine große Stadt
umziehst. Ach so, ja, da gebe ich dir natürlich recht. Ich habe auch, glaube ich, gerade Mainz Karneval gesagt. Ne? Das ist Fasnacht dort, um Gottes Willen. Also nicht, dass ich ja richtig Ärger kriege. Ja, und hat das dann bis in die 60er Jahre... war er dann wirklich der größte Spezialpapierhersteller, ne? in Deutschland. Aber wirtschaftlich erfolgreich. Warum stelle ich den vor? Ich wollte einfach mal so dieses Denken und Werden eines deutschen Industriellen im Wirtschaftswunder darstellen. Und da ist so dieses Denken und Verhalten von dem Hans Klenk besonders interessant, ne? Weil wir müssen uns jetzt von dem, was ich erzählt habe, merken, er war industriell erfolgreich, hat eine Menge Kohle gehabt und wollte sich auch um seine Leute, um sein Land und seine Region kümmern, ne? Und ist dann so hat zum Mäzenatentum gefunden. Also hat die Neugestaltung der beschädigten Chorfenster in der Christuskirche in Mainz gestiftet 1952, hat in der Region, ich weiß nicht warum, aber hat so ein Faible für Brunnen wahrscheinlich. Also in Mainz gibt's heute noch einen Haufen Brunnen, die er gestiftet hat. Auch auf dem Campus der Johannes-Gutenberg-Universität hat ein Kriegerdenkmal gestiftet 1967, ne? Das war ja im Denken der alten Bundesrepublik da auch noch tief verankert, sowas zu machen. Hat ein Altenwohnheim, das Hans-Klenk-Haus, bauen lassen. Hat eine Bürgersäule in seinem Wohnort Gonsenheim stiften lassen. Hat natürlich auch viele, viele Titel und Ehrenämter gesammelt. Hat den Verdienstorden der Italienischen Republik vom Staatspräsidenten persönlich verliehen bekommen, weil er sich in besonderer Weise so toll um italienische Gastarbeiter gekümmert hat.
Oh, so uneigennützig von ihm.
Ja, ja, das große Bundesverdienstkreuz zum 60. Vom Ministerpräsidenten, ne? Welcher Industrielle hat es nicht bestellt? Ehrenbürger der Stadt Ludwigsburg, ne? Ehrenbürger.
Ja, wenn man bedenkt, wie viel Steuern der bestimmt gezahlt hat.
Ja, Ehrenbürger der Stadt Mainz. Titel eines Generalkonsuls von Panama.
Oha.
Ne? Also seine Exzellenz,
glaube ich. Hat er da etwa die sogenannten Panama Papers hin exportiert?
Wer weiß. Also die Vermögensstruktur der Familie hätte da sicherlich steuerlichen Anlass dazu gegeben. Man muss allerdings auch ehrlich sagen,
ich meine nur, weil er Papierfabrikant war.
Ach so. Du bist welchen Schritt voraus. Ja, Senator der Mainzer Gutenberg-Gesellschaft, Ehrenbürger der Mainzer Gutenberg-Universität. Die Universität Mainz kann Ehrenbürgerschaften vergeben. Wusstest du das?
Ich wusste nicht mal, dass die Gutenberg-Universität heißt.
Naja, und natürlich die höchste Ehre von allen, also unerreicht, ne? Also das ist dann wirklich der Olymp, Mitglied des Großen Rates des Mainzer Karnevalsvereins.
Dann hast du es ganz nach oben geschafft.
Nee, also mehr geht absolut nicht. Ne? Ritter des Ordens der Belgischen Krone, hat etliche Feuerwehren gestiftet, hat irgendwie so ein Faible wahrscheinlich für Löschwagen gehabt.
Wasser, oder
so.
Für Wasser vermutlich.
Naja, für
Brunnen, Wasser, Feuerwehren.
Hat, man muss sich auch so ein bisschen vorstellen, so die Schilderung erinnert mich ein bisschen hier, wenn so Wolfgang Krupp so heute sein Gesicht immer in die Kamera hält, ne? Also hat immer in regelmäßigen Vorträgen und Beiträgen immer so dieses Image des anständigen deutschen Eigentümers und Unternehmers.
Hat der Grupp Ehrentitel für irgendwas?
Also ich meine den von Trigema, ne? Grupp,
ja,
nicht
der Grupp.
Weiß ich nicht, ob der so ein Titelsammler ist. Also Ehrenbürger und Bundesverdienstkreuz hat er, glaube ich auch. Weiß nicht, vielleicht hat er einen Ehrentitel vom deutschen von der deutschen Notarkammer oder so, weil er so viele Eheverträge hat.
Du noch kein Bundesverdienstkreuz hast, Mike.
Ich? Wofür denn? Für die Völkerverständigung oder was?
Na, wer hat letztens, haben nicht die von City auch Bundesverdienstkreuz?
Du, das wird von der Kommission festgelegt. Schlag mich doch einfach vor. Kannst du jederzeit machen.
Wollen wir uns einfach gegenseitig vorschlagen, Mike?
Ja.
Treffen wir uns in Berlin demnächst.
Das wäre aber was. Ja, auf jeden Fall hat er also dieses anständige deutsche Unternehmertum immer propagiert. Ne? Also er hat auch gesagt, wenn Unternehmer gestalten wie Müller, Wipperfürth, Georgen oder Fotopost mit unseren Steuerämtern in Konflikt geraten oder wenn ein guter Sachs sich in der Rolle des Günther Sachs gefällt, also Skandale, dann ist ihm Publizität sicher, während Fleiß, Leistung, Sorgen und Mühen des Sensationscharakters entbehren und in ihrem Wert für das Gedeihen der Wohlstandsgesellschaft untergehen. Ne? Also ja, so hat er sich
das
gesehen.
Das beschreibt mein Leben perfekt.
Nicht dieses Dandy High Life irgendwie, sondern dass die anständige, harte Arbeit im Weinberg des Herrn fürs Finanzamt. Ne? Also in der Rolle.
Ja, Mike, perfekt, das ist mein Leben perfekt zusammengefasst.
Die körperliche Wohlfahrt ist die Grundlage aller Bildung und Freiheit. Sein Credo. Ne?
Die körperliche Wohlfahrt.
Also ich fand deine Bewertung über ihn im Spiegel ganz gut, weil dieses Ämtersammeltum und dieses harte Unternehmertum, diese harte Arbeit, die sich da gegenüberstehen, das hat da mal ein Journalist im Spiegel ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, auf der Suche nach höheren Weihen der Wohlstandsgesellschaft behängen sich Industrielle mit Ehrenämtern und Titel, die in einem seltsamen Widerspruch stehen zu den beschworenen Strapazen ihres Unternehmerdaseins. Fand ich eigentlich ganz schön.
Wieso? Das bedeutet schon Strapazen, wenn du unter der Last deiner Orden dich hinschleppen musst.
Ja. Also so ein, ja, das kann schon sein.
Ne? Die nordkoreanischen Generäle laufen auch nur so gebückt, weil ihre Orden so schwer sind.
Das ist immer krass, diese Aufläufe da. Ne? Die haben ja da auch nicht so diese Kurzspangen, die man eigentlich dran macht, sondern die haben ja wirklich dann die Vollausführung immer an der Uniform dran. Das klappert da schon ganz schön. Also wenn du die im Schrotthandel ablädst, da kriegst du einen Haufen Geld dafür. Was mich besonders amüsiert hat und wie ich auch auf die Person von ihm gekommen bin, er hat es ja zum Mäzenatentum gefunden und war auch ein Kunstsammler. Ne? Privatsammlung Hans Klenk, die wurde im Mai 1968 Werke alter Meister in Privatbesitz, wurde die ausgestellt am Kunstgeschichtlichen Institut der Gutenberg-Universität in Mainz. Und da war schon im Vorfeld irgendwie klar, für Fachleute, diese Sammlung, da hat sich da kompletten Schrott andrehen lassen, ne? Vom Stuttgarter Kunsthändler Friedrich Kohn. Das sollten Werke von Velázquez, Rubens und so weiter dabei sein. Und das waren maximal Kopien oder aus den Werkstätten dieser Meister von irgendwelchen anderen, aber keine Originalsachen. Ja, ihr größter Förderer, ihr größter Spender der Universität will dort den Scheiß ausstellen. Alles irgendwie klar, dass es ziemlicher Mist ist und im Ausstellungskatalog muss ja irgendeine Formulierung gefunden werden. Da hat der Direktor des Kunstgeschichtlichen Instituts im Ausstellungskatalog...
Sprich, es hat ihm auch keiner gesagt, dass es Scheiß ist?
Doch schon, aber er wollte es nicht wahrhaben, also, ne, weil das ja nicht seinem Prestige entspricht oder so. Er hat dagegen gearbeitet mit 1000 Gutachten, so Gefälligkeitsgutachten, die er eingekauft hat, was weiß ich, ne, die das da alles irgendwie, ich schilder es jetzt. Und der Direktor des Kunstgeschichtlichen Instituts hat da die Formulierung zuerst im Katalog drin gehabt. Die großen Meister, deren Namen in diesem Katalog erscheinen, wie Rubens, Rembrandt, Velázquez, sind nicht mit eigenen Werken vertreten. Ne? Und Klenk wollte das nicht wahrhaben. Ne? Und dass er da übers Ohr das gehauen ist worden ist, ne? Ist ja auch totaler Gesichtsverlust.
Das ist ja übel. Ne? Das ist ja katastrophal.
Und diese Posse, wenn du dir da, also das war damals auch wirklich groß in der Presse und breit getreten und auch dieses, da wollte das nicht wahrhaben und hat da natürlich seinen Druck ausgeübt, ne, mit dem nächsten Spendencheck gewedelt und was weiß ich, ne, es ist einer der größten Förderer der Universität gewesen und hat da Druck ausgeübt, dass da die entsprechende Formulierung umformuliert wurde, ne? Nämlich, dass Rubens und die anderen vorgenannten alten Meister nicht mit Spitzenleistung in der Ausstellung vertreten seien. Ne? Sind sie ja auch nicht, aber man kann da natürlich auch draus lesen, dass die Werke, die dort sind, dennoch so mediokre Arbeiten der großen Meister irgendwie sind. Ne? Das hat natürlich in der Bundesrepublik, also das war eine riesengroße Meldung damals. Ne? Lustig ist, wenn man das heute irgendwie sucht, ich weiß nicht, ob das von der Familie oder irgendjemand bereinigt worden ist, man findet da wirklich kaum was dazu. Ne? Auch die entsprechenden Spiegelartikel sind entgegen den Archivgewohnheiten dort hinter einer Paywall und so weiter. Oder auch Suchmaschinenergebnisse zu dem Thema findet man nicht mehr viel. Aber es war damals in der Presse viel, viel los. Und dieses ganze Gefüge, ne, dass eigentlich alle gewusst haben, das ist totaler Quatsch, was da ausgestellt wird, aber keiner hat sich's getraut zu sagen und hinterher haben es natürlich alle gewusst. Das ist auch so ein bisschen der Plot gewesen für den Film Stonk. Ne?
Aha,
also so, okay. So dieses, ja. dieses des Kaisers neue Kleider Momente, die es ja in dem Film da auch gibt, aber anhand natürlich von anderen. Ne? Bei Stonk geht's ja um die Hitler Tagebücher, wenn ich mich richtig erinnere, oder? War das nicht so?
Ich habe den nicht
gesehen. Das findet man da in dem Film so ein bisschen wieder. Und wie gesagt, die Ausstellung wurde dann durchgezogen. Klenk hat dann noch mit Bernhard Vogel sogar hat sich da noch betroffen gefühlt davon als Ministerpräsident und so weiter, hat dann auch noch mit reingetan und der Ausstellungsleiter, der Institutsleiter hat dann auch im Spiegel gesagt, nach langem Zögern hatte ich innerlich widerstrebend nur mit Rücksicht auf vermeintliche Verpflichtung der Universität ihrem Mäzen gegenüber diese Formulierung dann eben so gewählt. Ne? Also so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn der große Spender da große Werke ausstellen will, dann
sorgen wir dafür, dass sie groß.
Dann siehst du, wie weit die Wissenschaft da am finanziellen Tropf hängt. Ne? Das wollte ich dann nur mal irgendwie darstellen. Das lässt sich natürlich der Mainzer Karneval nicht entgehen. Ne? Und man wollte natürlich diese Provinzposse in einem entsprechenden Wagen präsentieren, ne? Bei dem großen Umzug, in dem da. Und
das, obwohl er da groß im Elverrad sitzt.
Ja, ja, satirisch dargestellt wurde. Der Wagen war schon hergestellt und alles irgendwie, aber wie war die Formulierung? Eine großzügige Spende von 50.000 Euro hat die Organisatoren des Zuges dazu veranlasst, den Wagen zurückzuziehen. Also so wurde das damals geregelt. Also
na und heutzutage würde man sich denken, geil, so ein Wagen sorgt für noch mehr Aufmerksamkeit und es werden wieder noch mehr Clownerien drumherum entstehen und es zahlt auf meinen Markenwert ein.
Warum habe ich dir das alles erzählt? Hans Klenk, der Name, klingelt nichts bei dir. Wie würdest du deine Firma nennen, wenn du Hans Klenk heißt?
Hans Klenk. Wie würde ich die nennen? HK?
Hakle. Das ist der größte Klopapierhersteller.
Ach, Hakle.
Der Bundesrepublik. Derjenige, der als erster garantiert hat, dass garantiert 1000 Blätter auf einer Rolle Klopapier sind, der Hakle Feucht erfunden hat.
Als Klopapierfabrikant musst du halt auch dafür sorgen, deinen sozialen Status irgendwie zu erhöhen.
Absolut. Und der hat 1928 die geniale Idee gehabt, Klopapier industriell herzustellen und ist damit Multimillionär geworden.
Ja. Das war seine Idee?
Für den deutschen Raum, ja.
Ach so.
Ja, ja. Zur Geschichte des Klopapiers erzähle ich dir ja meiner Hausaufgabe noch etwas, wo ich kein Problem mit irgendeiner Überleitung haben werde. Bumm, Alter, hä? Bumm.
Oh, du hast das richtig schön aufeinander abgestimmt und ich hab's dir versaut, weil ich gesagt habe, wir schaffen heute nur noch eins. Oh. Oh.
Ja.
Naja, aber dann sind wir wieder in unserem normalen Turnus drin. Das heißt, dann hat wieder jeder eine Sache zu machen pro Folge. Dann ist ja wieder gut.
Mach ich meine Hausaufgabe das nächste Mal sozusagen.
Genau.
Es gibt natürlich sehr, trotzdem noch ein paar Formulierungen, die ich dir im Zusammenhang mit Hans Klenk nicht vorenthalten will. Also der Spiegel hat dann sich natürlich in den, also die Artikel über ihn, die wimmeln von so Formulierungen wie die Rolle seines Lebens oder solche Sachen. Ne? Oder auch die Brunnen in der Stadt Mainz, die werden im Volksmund immer noch die Klospülung genannt oder so, die er da gestiftet hat.
Da macht es also natürlich Sinn, dass alles, was er gesponsert hat, irgendwas mit Wasser zu tun hat.
Die firmeneigene Zeitschrift heißt Die Rolle. und solche Sachen, ne? Also ja, aber auch bei der Karnevalsförderung, da hat tatsächlich Karnevalisten bei seiner Zeitschrift als Journalisten angestellt, ne? Das waren sozusagen als Förderung, das waren Profi-Fasnacht-Leute, ne? Die dort pro forma bei der Zeitschrift gearbeitet haben. Das war schon, also ja, er spielte eine große Rolle in der Geschichte der Stadt Mainz und solche Formulierungen, ne? Und ein Leitartikel in seiner Werkszeitschrift, die Rolle, die hat er mit seinem Credo vom griechischen Philosophen begonnen. Alles fließt.
Ja. Pantarei.
Ja, jede Rolle ein Präsent, war so ein Werbespruch der Firma Klenk. Aber wie gesagt, unternehmerisch ist das natürlich ein Produkt, was immer Konjunktur hat. Ne? Das war schon ein genialer Move von ihm. Ja, und da setze ich dann das nächste Mal an.
Fantastisch. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt schon drauf freuen. Hm. Und sind dann nicht so von der Rolle, wenn es dann um Toilettenpapier geht. Ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm tatsächlich, was die Hausaufgabe war, muss ich zugeben.
Kein Problem, aber Hans Klenk, interessant, nicht total unsympathisch, aber so diese Posse mit diesem Kunstbetrieb, das hat mich natürlich auch sehr, sehr abgeholt. Ne? Ja, schön. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Wir sind ja jetzt dann wieder in einem regelmäßigen Turnus. Verzweifel nicht an dieser Welt. Wir sehen uns.
Ja, das wünsche ich dir auch und allen anderen, die uns hier zuhören und zuschauen. Es geht jetzt hier wieder los und wir werden euch auch dieses Jahr wieder begleiten und versuchen, gemeinsam nicht zu verzagen.
Alles klar.
Tschüss. Tschüss. Wer mich canceln will, der braucht sich noch nicht mal Mühe geben, glaube ich. Das